Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören das vorgeschlagene Gotteswort für diesen Festtag aus dem Epheserbrief des Apostel Paulus aus dem ersten Kapitel, die Verse 20 bis 23. Durch die Macht seiner Stärke hat Gott Christus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Durch die Macht seiner Stärke hat er Christus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. So schreibt es der Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus und so schreibt er es an die Christenheit bis zum heutigen Tage. Liebe Gemeinde, Christi Himmelfahrt gehört zusammen mit Weihnachten, mit Karfreitag und mit dem Osterfest zu den großen Christusfesten und ist somit einer der höchsten christlichen Feiertage überhaupt. Ohne diese Himmelfahrt unseres Herrn, da wären seine Geburt, sein Sterben am Kreuz, seine Auferstehung nicht zum Ziele gelangt. Und somit stellt Christi Himmelfahrt das Urbekenntnis der Christenheit überhaupt dar. Es heißt Kyrios Jesus, Dominus Jesus, zu Deutsch Herr ist Jesus. Er hat durch seinen Sühnopfertod am Kreuz und durch seine Auferstehung den Himmel geöffnet für jeden. Jeder, der Jesus Christus nachfolgt und an ihm glaubt, dem ist der Himmel geöffnet, liebe Gemeinde. An deiner persönlichen Beziehung also zu diesem Jesus Christus, da entscheidet sich dein Heil oder auch dein Unheil für Zeit, aber auch für Ewigkeit. Der Evangelist Lukas berichtet das ja ganz anschaulich. Wir haben es ja vorhin in der Lesung gehört. Er gibt ganz anschaulich weiter, wie damals der Auferstandene seine Jünger versammelt hatte und ihnen die Kraft des Heiligen Geistes verheißen hatte. Und danach erhob sich Jesus von ihren Augen weg, gen Himmel in einer Wolke verhüllt. Er ging also zurück in die ewige Herrlichkeit seines Vaters, von wo er gekommen war. Und zwei Engel versicherten den Jüngern, dass sie nicht allein gelassen bleiben, dass sie nicht allein zurückbleiben, sondern verheißen ihnen gar, dass dieser Auferstandene, den sie jetzt haben, entschwinden sehen in den Himmel, dass er genauso auf dieselbe Weise eines Tages wiederkommen wird. Und seitdem das geschehen ist, heißt Christsein zu leben zwischen der Himmelfahrt unseres Herrn und seinem Wiederkommen vom Himmel wiederkommen, sichtbar hier auf dieser Welt. So wie wir es vorhin bei diesem wundervollen nizänischen Glaubensbekenntnis miteinander gesprochen haben. Er ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Ja, liebe Gemeinde, das ist ein triumphaler Ton, der hier angeschlagen wird. Seine Herrschaft, der Herrschaft Christi, wird kein Ende sein. Und in der Tat, das Christentum hat etwas Triumphales an sich. Heut triumphiert Gottes Sohn, so heißt es in einem Osterlied, das wir vor wenigen Wochen miteinander angestimmt hatten. Heut triumphiert Gottes Sohn. Wenn man das alles so hört, dann kommen aber einem durchaus auch Fragen auf. Dann fragt man sich, warum sind manche von uns Christen immer wieder so oft auch niedergeschlagen und bedrückt? Ich glaube, das hängt damit zusammen, das fängt dann bei uns an, diese Niedergeschlagenheit, wenn wir auf die Schwierigkeiten unseres Lebens schauen, wenn wir fixiert sind auf die Probleme dieser Welt, wenn wir ja die Probleme in der Gesellschaft und auch in der Kirche uns vor Augen führen. Probleme, Konflikte, mag es die geringe Beteiligung an den Gottesdiensten sein, mag es die Entchristlichung des Abendlandes sein, was ja in rasanten Schritten uns ständig vor Augen geführt wird. Wie wäre es allerdings, wenn wir bei einer solchen niedergedrückten Stimmung in unserem Leben oder im Blick auf die Welt oder auf die Kirche, wenn wir da anfangen, innerlich uns Folgendes vorzusprechen. Das, was wir vorhin bekannt haben. Er ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Das ist keine fromme Selbsteinrede, liebe Gemeinde. So nach dem Motto, das müssen wir 25 Mal uns vormurmeln, dann wird es schon besser in unserem Leben. Nein, so ist das nicht gemeint. Dieses Bekenntnis ist auch kein billiger Trost. Nein, das ist Gottes Wort. Und wenn Gottes Wort uns erreicht, wenn Gottes Wort lebendig ist und wirkt, dann wirkt es genau das, was es uns auch verheißt. Und zwar in der Sekunde, wo Gottes Wort uns erreicht, fängt es an zu wirken. Das ist das Besondere an dem lebendig machenden Wort Gottes. Und es heißt ja in diesem Bekenntnis, er sitzt zur Rechten des Vaters. Was heißt das? Das heißt, es wird regiert. Es wird regiert im Himmel und hier auf Erden. Und wer regiert, wer herrscht? Es ist Jesus Christus, unser König. Das hat Bestand, liebe Gemeinde, das gilt. Das gilt gerade auch dann, wenn das Böse, die Sünde, der Tod und der Teufel noch immer mitten unter uns anfängt, seine Kraft zu entfalten. Wenn diese bösen Dinge immer wieder durchbrechen wollen in diese Welt hinein, in die Kirche hinein, in unser Leben hinein. Aber all diesen bösen Mächten, der Sünde, dem Tod und dem Teufel, denen ist längst das Verfallsdatum aufgedruckt. Die haben eigentlich längst ausgespielt, denn der Satan ist besiegt, seiner Macht ist durch Jesus Christus ein Ende gesetzt. Bis das endgültig aber uns auch vor Augen geführt wird und Realität wird auch für die Menschen in dieser Welt, bis dorthin ist noch eine Zeitspanne eben offen. Und diese Zeitspanne versucht der Widersacher Gottes zu nutzen, um Menschen und Christen abspenstig zu machen von dem lebendigen Gott und von unserem Heiland Jesus Christus. Und dennoch, es gilt diese triumphalen Worte des Sieges Jesu Christi. Diese triumphalen Siegesworte, sie schallen seit der Himmelfahrt durch Himmel und Erde. Sie kommen uns auch immer wieder tröstlich an unser Ohr. Und wenn wir diese Worte aus unserem Epheserbrief heute Morgen und wenn wir diese Worte, die wir im Glaubensbekenntnis miteinander gesprochen haben, wenn wir uns das zu Herzen nehmen, dann fangen tatsächlich in uns an, alle Ängste zu weichen. Und unser Leben wird von Jesus Stück für Stück gefüllt mit neuer Hoffnung. Die Auferweckung Jesu, seine Himmelfahrt und die Erhöhung Jesu sind der große Machtbeweis unseres Gottes, dass er alles in dieser Weltgeschichte in seinen Händen hält. Dies alles war der große Wendepunkt der Weltgeschichte schlechthin. Und dass das alles so geschehen ist, dieser Wendepunkt in der Weltgeschichte, das ist ja so wichtig, liebe Gemeinde. Denn in dieser Welt, In der Geschichte dieser Welt damals und heute gibt es so viele Opfer. Viele Menschen, ja, kommen unter die Räder. Und viele Menschen quält die Frage, ob es für sie überhaupt einmal eine Gerechtigkeit geben wird. Die Frage also, ob die Opfer dieser Weltgeschichte irgendwann doch einmal zu ihrem Recht kommen und all die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Diese Frage hat die Menschen schon immer bewegt und viele Philosophen haben in dicken Büchern darüber nachgedacht. Aber kein Mensch auf dieser Erde kann durch eigenes Nachdenken diese Frage wirklich in der Tiefe beantworten. Die Antwort finden wir in der Bibel, sie finden wir in unserem Glaubensbekenntnis. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und was wird er tun? Er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Mit der Wiederkunft Jesu wird sich diese Gerechtigkeit, nach der die Opfer dieser Welt sich sehnen, da wird sich diese Gerechtigkeit erfüllen und offenbaren. Da werden sich alle Menschen auch verantworten müssen für ihr Leben und für ihr Tun auf dieser Welt. Und dieses Christus ist aufgefahren in den Himmel, das bedeutet für uns, dass nicht Verzweiflung, nicht Ungerechtigkeit, nicht Gewalt und auch nicht Tod das letzte Wort haben werden, sondern eben Hoffnung und Gerechtigkeit und Wahrheit und Leben. Und wenn auch du zu denen gehörst, die auf diesen endgültigen Triumph warten, den Triumph des Guten über das Böse, dann stimmt doch mit Paulus in dieses Rufen ein, wenn Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus: Durch die Macht seiner Stärke hat Gott ihn, also Jesus Christus, von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Und durch diese Einsetzung von Jesus zur Rechten Gottes wurden gleichzeitig alle Mächte, die es sonst gibt im Himmel und auf Erden, an ihren Platz zugewiesen, verwiesen. Es gilt jetzt eines: Christus allein, er ist der Herr. Und deshalb hat schon jetzt und auch niemand mehr Macht über einen Christenmenschen. Also wenn ein Mensch mit Jesus Christus lebt, wenn Christus sein Herr ist, dann hat keine andere Macht im Himmel oder auf Erden Macht über diesen Menschen. Ist das nicht eine tröstliche Verheißung und Zusage unseres Gottes, liebe Gemeinde? Wir dürfen also als Christenmenschen jeder Macht, die uns begegnet, mit einer inneren Freiheit gegenübertreten, mit der inneren Freiheit in Jesus Christus gegenübertreten, weil die Verheißung des Siegers für uns gilt. Jetzt können wir fragen, der Apostel Paulus, welche Mächte, Gewalten und Herrschaften er damals im Auge hatte, als er von diesen Dingen schrieb. Ich bin überzeugt, er hatte sie alle vor Augen. Die kosmischen Mächte, die menschlichen Mächte, die Mächte um uns, die Mächte in uns, die politischen, die ökonomischen, die ideologischen und auch die dämonischen Mächte. Alle diese Mächte und kein einziger Mensch auf dieser Erde kann uns mehr beherrschen, wenn wir und weil wir zu Jesus Christus gehören. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Und dennoch, liebe Glaubensgeschwister, diese Mächte, Gewalten und Herrschaften, sie bleiben, solange wir auf dieser Erde leben, eine Gefahr für uns. Denn wir haben ja auch in dieser Welt den Auftrag, Gottes Wort zu leben. Das heißt, auch in Politik und Gesellschaft den Auftrag, diese Welt nach Gottes Willen zu gestalten, so viel an uns liegt. Und das wird allerdings auch uns Christen immer nur sehr eingeschränkt gelingen. Und oftmals ist gutes Meinen auch schlechtes Tun. Und wir gelingen nicht zu unserem Ziel, wir tun nicht das, was wir eigentlich sollen, sondern das Gegenteil von unserem guten Vorhaben kommt bei unserem Handeln heraus. Und all die politischen Systeme und die Menschen auf dieser Welt, oftmals verfolgen sie ja Eigeninteressen immer auf Kosten anderer. Und so werden Menschen ausgebeutet, Menschen werden zu Opfer und die Schöpfung Gottes wird ausgebeutet. Weder eine menschliche Vernunft, noch unsere Wissenschaft, noch irgendeine Philosophie können uns daraus befreien. Nichts von diesen Dingen kann uns befreien aus diesem Dilemma des Sündenfalles, in dem wir leben, in dieser gefallenen Welt, einer Welt mit Menschen, die ungehorsam leben gegen Gott, die sich auflehnen gegen Gott. Wir Christen, wir sind, solange wir auf dieser Erde sind, noch nicht befreit aus dieser gefallenen Welt. Diese gefallene Welt umgibt uns immer noch und wir leben noch in diesem Dilemma. Und an diesem Punkt gilt es für uns Christen auch wachsam zu sein. Wachsam zu sein auf neue Mächte, die aufziehen und den Himmel auf Erden den Menschen versprechen. Diese neuen Zeitgeister, die immer wieder Jahrhundert für Jahrhundert über diese Welt kommen, sie kommen meistens mit ganz verlockenden Worten daher. Aber am Ende, da führen diese Zeitgeister immer in Elend und in Tod. Misstraut allen modernen und allen postmodernen Strömungen, die jetzt wieder dabei sind, nach dieser Welt zu greifen und der Menschheit verheißen, wir könnten diese Welt selbst retten. Nein, liebe Gemeinde, die einzige Richtung, die wir einhalten und einnehmen sollen, ist die hin auf Gottes Wort, auf unseren Gott selbst. Hier allein finden wir Hilfe und Weisheit. Und selbst für alle Völker auf dieser Welt entscheidet sich ihr Heil oder Untergang an der Stellung zum lebendigen Gott. Und die richtige Wegführung, die finden wir eben durch den Heiligen Geist, den Jesus bei seiner Himmelfahrt seinen Jüngern und uns Christen heute verheißen hat. Der Heilige Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Und was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Die vornehmste Aufgabe des Geistes Gottes ist, auf Jesus Christus hinzuweisen, die Menschen zu ihm zu führen, den Namen Jesu in dieser Welt groß zu machen. Denn allein in diesem Christus finden die Menschen Rettung, finden sie ein erfülltes Leben und eine ewige Heimat. Und weil Jesus Christus der eine ist, deshalb hat Gott ihm, Jesus Christus, auch alles übergeben. Alles hat er unter seine Füße getan, so drückt es Paulus aus. Und deshalb haben wir vorhin in diesem Lied gesungen, und ich bedauere, dass sie nicht alle mit einstimmen konnten, mit kräftiger Stimme und freudigem Herzen. Wir haben hier gesungen, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Alle Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Liebe Gemeinde, unser Christsein hat wirklich etwas Triumphales an sich. Und die weltweite Gemeinschaft der Kirchen, die heute die Himmelfahrt feiert, die bekennt von Jesus Christus, er sitzt zur Rechten des Vaters. Und das heißt doch für uns ganz praktisch, dort beim Vater zur Rechten, da sitzt sonst keiner. Keiner der großen Religionsstifter dieser Welt, sei es Buddha oder Mohammed. Dort zur Rechten des Gottes, von Gott zur Rechten des Vaters, da sitzen auch nicht die großen Philosophen, seien es Platon, Hegel, Kant oder wie sie heißen. Dort sitzen auch nicht die großen Theologen, die es auf dieser Welt gab, ob es Augustinus war oder Thomas von Aquin oder etwa Martin Luther. Dort sitzen auch nicht die Wissenschaftler wie Einstein, auch nicht große Künstler und Schriftsteller wie Michelangelo oder Goethe. Dort sitzen schon gar nicht die großen Feldherren dieser Welt und Politiker wie Augustus oder Karl der Große. Dort auf dem Thron zur Rechten Gottes, dort sitzt aber auch kein Mose, kein Paulus, kein Petrus und auch keine Maria. Christus allein. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Solus Christus, wie es Luther uns in die Herzen hineingebrannt hat. Und deshalb ist Himmelfahrt, liebe Gemeinde, das Fest des Sieges Jesu. Er siegt nicht nur über die äußeren Mächte, die ich vorhin aufgezählt habe, die nach dieser Welt, nach unserem Leben greifen wollen, sondern Jesus siegt auch über die Mächte, die von innen heraus in uns unser Leben, auch unser Christenleben bedrohen wollen. Und ich will an dieser Stelle bloß drei von diesen inneren Mächten euch kurz antippen, damit ihr wisst, von was ich rede, und jeder hat so seine eigenen Schwachpunkte in seinem Leben. Diese drei Mächte, die nach ganz vielen Menschen greifen, heißen erstens Macht und Ansehen. Viele Menschen streben in dieser Welt danach, über andere Menschen zu herrschen, sei es im Kleinen, sei es im Großen. Und Menschen versuchen, ihr Leben so zu gestalten und so zu leben, dass sie bei anderen Menschen für ihr Tun möglichst viel Beifall erhaschen können. Man kann das auch nennen eine Prestige- und eine Karrieresucht. Und viele Menschen versuchen so einen sozialen und beruflichen Aufstieg zu finden. Sie gehen dabei oftmals sogar über Leichen, und als Opfer bleiben sehr oft zurück Ehe, Familie und Kinder. Die zweite Macht, die immer wieder versucht, nach uns zu greifen, das ist das liebe Geld. Habsucht, Neid, Geiz ist geil, alles will ich mir kaufen, ja, alles kann ich mir kaufen. Und wir merken gar nicht, wie Amazon und andere nach uns greifen. Sie wollen uns beherrschen. Aber auch wie wir als Christen mit unserem Geld und Besitz umgehen, auch dafür haben wir uns vor Gott zu verantworten. Leben wir egoistisch damit? Ist das alles unser? Ist das unser Verdienst? Damit können wir machen, was wir wollen? Oder haben wir auch Verantwortung für andere Menschen, vor allem die, die uns anvertraut sind? Und wie viel setzen wir ein für die Gemeinde und die Arbeit im Reich Gottes? Die dritte Macht nach dem Ansehen und nach dem Machtwillen und nach dem Geld, die dritte Macht, die nach uns greifen will, das ist die Sexualität. Auch das ist eine starke Macht, die nach uns Menschen greift. Und manchmal bekommt man den Eindruck, dass diese Macht ganze Völker und Gesellschaften beherrscht. Dabei ist doch Sexualität so etwas Wunderbares. Wundervoll geschaffen von unserem Gott, ganz am Anfang der Schöpfung hineingelegt. Sie ist zu einem Lebenselixier für das Miteinander von Mann und Frau in der Ehe geworden. Aber immer dann, wenn Sexualität herausgerissen wird aus dem großen Zusammenhang von Liebe, Ehe und Kinderkriegen, wenn die Sexualität da herausgelöst wird, dann ist sie unterwegs auf dem Pfad der Sünde, auf dem Pfad ins Verderben. Ein Sex, eine Sexualität vor, neben oder außerhalb der Ehe ist immer eine egoistische Sexualität, die lebt auf Kosten anderer und zerstört Beziehungen und Seelen anderer Menschen. Nehmen wir das nicht zu leicht, trotz diesem großen Triumphzug, trotz der Seite des Sieges, auf der wir stehen als Christenmenschen. Diese drei Mächte und noch ein paar andere versuchen auch immer wieder nach uns zu greifen. Und wenn dir es mal wieder so geht, dass diese oder jene Macht nach dir greift, wenn du hilflos bist und nicht weißt, wie du dich dagegen wehren kannst und sollst, dann halte dir das große Erlösungswerk Gottes vor Augen. Dann sage dir, was Paulus schreibt: Alles hat er Gott unter die Füße Christi getan. Dann schlag dein Gesangbuch auf und fang zu singen an. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Eben auch die Mächte, die in dieser Stunde nach mir greifen. Und dann fang an, alle Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Bekenne das mit deiner Zunge, bekenne das mit deinem ganzen Leben in Wort und Tat. Du gehörst auf die Seite des Siegers, und deshalb darfst du mit ihm, mit dem Sieger Jesus Christus, auch entsprechend leben auf dieser Welt. Und im Gegensatz zu anderen Menschen, die Jesus nicht kennen, die immer in die Vergangenheit zurückschauen und sich Vorbilder suchen in der Menschheit, große Menschen, die Großes geleistet haben, die schauen aber immer wieder zurück. Wir Christen, wir wären schwache Menschen, wenn wir nur auf Christus zurückschauen, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Ja, damals, das mit der Kreuzigung, das mit der Auferstehung. Schön für die, die damals erlebt haben, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Nein, wir schauen doch nicht zurück, auch heute nicht. Wir schauen nach vorne, wir schauen nach oben, unseren Blick aufwärts gewandt, nämlich zu dem, der wiederkommen wird, so wie er damals aufgefahren ist in den Himmel. Wir schauen auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der damals schon war, der heute ist, der in Ewigkeit sein wird. Der Herr ist über alle und alles, und zwar nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt wird das so sein, liebe Gemeinde. Er allein ist der lebendige und uns lebendig machende Herr. Und noch ein letztes ist wichtig. Paulus schreibt, Gott hat ihn der Gemeinde zum Haupt über alles gesetzt. Sie, also die Gemeinde, ist sein Leib, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die große weltweite Heilsgemeinschaft der Kirche bleibt mit diesem Herrn Jesus Christus verbunden. Das garantiert uns Gott. Wir bleiben in dieser Verbindung. Und deshalb ist Kirche auch keine religiöse Organisation oder ein Verein mit bestimmten Interessen. Nein, Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft der erlösten Sünder, der Menschen, die Christus nachfolgen und mit ihm leben. Und Christus selbst erfüllt unsere Gemeinschaft, erfüllt unser Leben, deins und meins, mit all seiner Herrlichkeit und mit seiner Fülle. Und dieser Fülle Jesu begegnen wir im sonntäglichen Gottesdienst, indem wir auf sein lebendiges Wort hören und miteinander sein heiliges Abendmahl feiern. In diesen Dingen schenkt er uns das zeitliche und das ewige Heil. In der Kirche Jesu ist all seine Fülle präsent. Wir sind der Leib dessen, der alles in allem erfüllt. Und deshalb dürfen und sollen wir, jeder einzelne von uns, all die Gaben, die er persönlich von Gott empfangen hat, und zwar die natürlichen Gaben, die du von Geburt an bekommen hast, aber vor allem auch die geistlichen Gaben, die dir Gott durch den Heiligen Geist schenkt. Alle diese Gaben sollen wir einsetzen für den Bau der Gemeinde, für den Bau des Reiches Gottes. Das ist doch unsere eigentliche Berufung als Christen in dieser Welt. Solange wir also hier auf Erden leben, solange wir noch in Fleisch und Blut sind, liebe Gemeinde, sind wir Zeugen von Christus und Verkündiger des Evangeliums der frohen Botschaft. Und das alles dürfen wir tun in dem heiligen Willen Jesu. Und dieser heilige Wille Jesu, der ist formuliert im sogenannten hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Da hat Jesus in dieser Abschiedsrede gebetet zu seinem Vater im Himmel. Er sagt, Vater, ich will, das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Ja, liebe Brüder und Schwestern, unsere Bürgerschaft ist im Himmel und nicht auf Erden. Wir gehören immer dorthin, wo Jesus ist. Und deswegen ist unsere wahre Heimat eben nicht auf diesem Globus, sondern in der himmlischen Welt unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir so leben, erfüllt sich das Gebet, das David in Psalm 17 gesprochen hat. Ich aber will schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde, Gott. Wir dürfen also hier auf dieser Welt bereits unseren Blick richten in den himmlischen Thronsaal. Wir dürfen auf Gott schauen, auf Christus schauen zu seiner Rechten. Dort wird regiert. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Der Dichter dieses wunderbaren Liedes, er proklamiert damit das Königtum Jesu und er lädt uns ein, mitzusingen. Dieser Liederdichter, er heißt Philipp Friedrich Hiller, er selbst war dabei kein selbstüberheblicher Überflieger. Er war kein schwärmerischer Charismatiker, der praktisch diese Welt innerlich schon längst verlassen hat und nur noch irgendwo in himmlischen Sphären unterwegs wäre. Nein, dieser Liederdichter, er war ein sehr nüchterner, schlichter und treuer Bekenntnis Jesu Christi hier auf Erden. Und er hat all diese Probleme seiner Welt damals ganz nüchtern gesehen. Und er wusste auch um seine eigene Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit. Und so sieht sich dieser Liederdichter in der letzten Strophe im Reich Christi auf der tiefsten Stufe stehen. Auf der tiefsten Stufe. Aber von da aus, von dieser tiefsten Stufe, da tut er, was er als einer kann, der den Reichtum und die Fülle Jesu Christi in seinem Leben erfahren hat. Er proklamiert den König Jesu. Die letzte Strophe heißt, wir werden sie gleich singen, ich auch auf der tiefsten Stufe, ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin, ob ich also noch immer hier auf Wanderschaft auf dieser Erde bin. Und dann, Jesus Christus herrscht als König, alle sei ihm untertänig, ehret, liebet, lobet ihn auf der tiefsten Stufe. Und die tiefste Stufe, liebe Gemeinde, die tiefste Stufe vor dem Throne Gottes, die ist doch wesentlich höher als alle Stufen, als alle Plätze, als alle Reiche dieser Welt. Deshalb lasst uns gemeinsam mit diesem Liederdichter glauben, reden, rufen, um Jesus Christus zu ehren, zu lieben und zu loben. Und lasst uns mit ihm geduldig und mit froher Hoffnung warten auf den Zeitpunkt, auf die Stunde, an der Jesus sichtbar wiederkommt, um dann alles sichtbar zu erfüllen und sein ewiges Reich zu vollenden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.